Das ist das gute Wort Gottes, das heute zu uns gesprochen wird. Ein Abschnitt aus dem Philemonbrief. Paulus schreibt an seinen Freund und Bruder Philemon: Viel Freude und Trost hatte ich an deiner Liebe. Denn die Herzen der Christen sind erquickt durch dich, lieber Bruder. Nun möchte ich dich um etwas bitten. Ich hätte zwar auch die Freiheit, mit der Vollmacht, die Christus mir gegeben hat, dir zu befehlen, was du zu tun hast, aber um der Liebe willen möchte ich dir nur eine Bitte vortragen. Ich, der alte Paulus, der ein Botschafter für Christus und nun sein Gefangener ist. Ich bitte dich für Onesimus. Er kam zu mir. Er wurde ein Christ, während er bei mir war. Er hat sein geistliches Leben von mir wie ein Kind von seinem Vater, von mir, dem Gefangenen, und er ist mir lieb. Du konntest ihn bisher nicht gebrauchen. Er war ein Nichtsnutz. Jetzt ist er dir wie mir ein nützlicher Helfer geworden. Philemon, das heißt übersetzt der Freundliche. Was für ein schöner Name, wenn er denn stimmt. Philemon ist in Kolossai geboren, einer in der Antike großen und berühmten mächtigen Stadt in der heutigen Türkei im Westen. Einmal kam ein Wanderprediger namens Epaphras auf seiner Reise nach Kolossai und erzählte die merkwürdige Geschichte eines jüdischen Rabbis, der zwar von den Römern auf grausame Weise am Kreuz getötet wurde, aber der 3 Tage später nach dieser Hinrichtung wieder auferstanden ist und durch seinen Tod und seine Auferstehung die Verbindung zwischen Gott und Mensch geschaffen habe. Philemon hört diesem Epaphras zu. Dann hört er auf ihn und wird Christ, also einer, der an den Gekreuzigten und Auferstandenen glaubt. Und damit war er eine Minderheit einer Minderheit. Wir sind ja langsam auch wieder Minderheit in Deutschland. Ich habe gelesen, es gibt mehr ADAC-Mitglieder als Kirchenmitglieder in Deutschland. Er war eine ganz andere Minderheit. Da gab es keinen ADFC. Wer Christ war, war einer Mini-Minderheit. Und im Hause des Philemon entstand, was damals überall entstand, wenn Menschen Christen wurden, eine kleine Hausgemeinde. Denkt nicht an Kirchen und Kirchengebäuden und Kirchentage. Kleine Hausgemeinden in eurem Wohnzimmer. Später besuchte Paulus dann diese Gemeinde und noch später schrieb er dann einen berühmten Brief an die Christen in Kolossä, den Kolosserbrief. Ob Paulus damals beim Philemon gewohnt hat, ob er dessen Frau Apphia und seinen Sohn Archippus dort hat kennenlernen können, diese beiden werden im Anfang des Philemonbriefs sehr herzlich gegrüßt. Auf jeden Fall haben Paulus und Philemon sich kennen und schätzen gelernt. Ihre Lebenswege haben sich gekreuzt und in Kolosse ist aus der Begegnung eine Beziehung geworden. Paulus schreibt ihm, Philemon, den persönlichsten und warmherzigsten Brief, der uns von ihm überliefert ist. Übrigens auch den kürzesten. Er hat nur 25 Verse. Von keinem anderen Menschen schreibt Paulus so warmherzig wie von und an Philemon. Viel Freude und Trost hatte ich an deiner Liebe, denn die Herzen der Christen sind erquickt durch dich, lieber Bruder. Was für ein schöner und großer Satz über einen Menschen. Martin Luther wird einmal gefragt, woran er einen großen Menschen erkenne. Und die Zuhörer bei dieser Abendgesellschaft erwarteten wohl etwas von ihm wie an der Klarheit der Gedanken, an der Weisheit der Worte, an der Wirkung, die sein Reden und Tun hat. Man kennt das ja. Aber Luther antwortet ganz anders. Er sagt, einen großen Menschen erkenne ich daran, dass er Trost spenden kann. Wenn Luthers Antwort stimmt, dann ist Philemon in Paulus Augen ein großer, ja, ein großartiger Mann. Denn dieser Philemon erfreut ihn. Er spendet ihm Trost, ihm, dem Paulus im Gefängnis, und zwar nicht etwa direkt dem Paulus, sondern indirekt dadurch, dass andere Christen durch ihn erquickt werden. Christsein ist immer ein Wir, nicht ein Ich. Kennt ihr das? Menschen, die durch andere erquickt werden? Menschen, die andere erquicken? Kennt ihr Begegnungen mit Menschen, durch die man reicher, glücklicher, ermutigt, fröhlich wird? Kleine Kinder sind sofort in dieser Kategorie, oder? Wenn sie nicht gerade schreien. So ein Mensch, so einer, der andere erquickt, ist Philemon für Paulus. So ein Mensch ist der Papa und die Mama für das Baby. Einer, der das Baby erquickt. Diesem Bruder in Christus, diesem Freund auf Augenhöhe, diesem Gemeindeleiter, der mit ihm zusammen Verantwortung trägt für die Christen in Kolossai, ihm schreibt er diesen kleinen Brief. Der Anlass für den Brief ist schnell erzählt. Philemon hatte einen Sklaven namens Onesimus. Onesimus heißt übersetzt der Nützliche. Und wirklich war, etwa die Hälfte aller Sklaven in der Antike hießen Onesimus. Das war kein Name, das war eine Arbeitsbeschreibung. Die Daseinsberechtigung, so sagt dieser Name, ist deine Nützlichkeit. Du bist das Eigentum eines Menschen und du hast zu tun, was dieser Mensch dir befiehlt. Es geht nicht um dich, um deine Bedürfnisse, um deinen Lebensweg. Es geht um die Bedürfnisse deines Besitzers. Es geht darum, welchen Nutzen du deinem Besitzer stiftest. Für Philemon war Onesimus in etwa so etwas wie ein automatischer Staubsauger, wie Google, ChatGPT, eine Kaffeemaschine. Einfach nützlich, wenn sie funktionieren. Onesimus war in seinen Augen ein Ding, wie ein Stuhl oder ein Dach, eine Lampe, ein Haus. Er hatte nützlich zu sein. Auf diesen Namen und auf dieses Verhältnis spielt Paulus an, wenn er an Philemon schreibt, du konntest ihn bisher nicht gebrauchen, er war ein Nichtsnutz. Das ist wohl das Schlimmste, was man über einen Sklaven sagen kann. Du bist ein Nichtsnutz. Dieser Onesimus, dieser Nichtsnutz, der im Besitz von Philemon war, der war nun geflohen und irgendwie hat er Paulus im Gefängnis erreicht. Es gab damals Menschen, die aus der Jagd auf entlaufene Sklaven einen Beruf gemacht hatten. Als Sklavenjäger lebten sie davon, Sklaven wieder einzufangen und ihren Besitzern zurückzubringen und einen Anteil an dieser wertvollen Kost wie einen Finderlohn zu bekommen. Ob Philemon wirklich geflohen ist, Onesimus wirklich geflohen ist, oder wie andere Ausleger sagen, ob er von Philemon zum Gefängnis des Paulus beordert wurde, um ihm zu dienen. Ob er dabei hat etwas mitgehen lassen und deswegen weitere Strafen fürchten muss. Ob Onesimus den Paulus bei seinen Besuchen oder seinem Aufenthalt im Haus des Philemon hat kennenlernen können, ob er ihm damals schon zugehört hat, ob er ihn nun als Vermittler zwischen seinem Herrn und ihm selbst aufsucht, so ganz genau wissen wir das nicht. Paulus schreibt nichts davon. Was wir ganz genau wissen, es kommt zur Begegnung zwischen Paulus und Onesimus im Gefängnis. Und dabei wird Onesimus ein Christ. In der Begegnung mit Paulus begegnet Onesimus dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Er glaubt an ihn und wird so vom nützlichen Ding zu einem Mitbruder von Paulus und von Onesimus, von Philemon. Und nun, in dieser Situation, Onesimus wird Christ, schreibt Paulus seinem Freund Philemon einen Brief mit einer Bitte. Ich bitte dich für Onesimus. Er kam zu mir, er wurde Christ, während er bei mir war. Er hat sein geistliches Leben von mir wie ein Kind von seinem Vater, von mir, dem Gefangenen, und er ist mir lieb. Du konntest ihn bisher nicht gebrauchen, er war ein Nichtsnutz. Jetzt ist er dir wie mir ein nützlicher Helfer geworden. Ob Philemon der Bitte des Paulus entsprochen hat, ob Onesimus sich wirklich hat nützlich machen können in der frühchristlichen Gemeinde in Kolossai oder bei den Missionsreisen des Paulus, ob er wirklich von einem Sklaven, einem Ding aufgestiegen ist zu einem freien Menschen, einem Bruder. Und wie hat die Bruderschaft zwischen dem ehemaligen Sklavenhalter und dem ehemaligen Sklaven ausgesehen? Wir wissen es nicht. Und ich meine, das müssen wir auch nicht wissen. Denn die Verantwortung für das, was mit und nach dem Brief geschehen ist, das liegt bei den beiden, beim Philemon und beim Onesimus. Sie werden es wohl gut und richtig gemacht haben. Viel spannender ist die Frage, warum dieser kurze Brief, diese 25 Verse, einen unbestrittenen Platz im Neuen Testament gefunden hat. Er wurde ja nicht in der Absicht geschrieben, einmal Gottes Wort zu sein. Er wurde nicht geschrieben, dass er Teil, Grundlage einer Predigt ist. Er wurde geschrieben als Begleitschreiben, als Bittbrief. Was macht diesen Brief so wertvoll und so wichtig, dass er neben dem Römerbrief, dem Galaterbrief, dem Kolosserbrief und all den anderen Paulusbriefen einen festen Platz im Kanon des Neuen Testaments hat? Und noch weiter. In den ersten 300 Jahren Kirchengeschichte sind Überlegungen zum Philemonbrief durch die ganze Geschichte hindurch zu finden. Der Philemonbrief ist Ausgangspunkt vieler Überlegungen. Er wird oft zitiert. Er spielt eine ganz bedeutende, zentrale Rolle in den ersten 300 Jahren Kirchengeschichte, denn er sagt etwas über Versöhnung, über Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, über soziale Gerechtigkeit. Obwohl der Brief persönlich und privat scheint, enthält er dennoch universelle Botschaften, die über die aktuelle damalige Situation weit hinausreichen. Und interessant, als die Kirche dann von der verfolgten Kirche zur verfolgenden Kirche wurde, als sie Staatskirche wurde, wurde dieser Philemonbrief beiseite gelegt. Er störte wohl zu sehr. Er wurde nicht mehr Ausgangspunkt von vielen Überlegungen. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr schon über den Philemonbrief gehört habt. Und dass es gleich zwei hintereinander sind, ist sicher in dieser Gemeinde was ganz Besonderes. Er hat noch eine andere Wirkungsgeschichte. Denn vermutlich ist für uns das Ungeheuerliche der Botschaft des Briefes kaum noch vermittelbar. Denn Petra hat es gesagt, Gott sei Dank halten wir Sklaverei inzwischen für ein Verbrechen und nicht für ein Teil einer Naturordnung. Tatsächlich war in der Antike die Sklaverei ein normaler Teil der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Und die Botschaft von der Versöhnung aller Menschen mit Gott war vor allen Dingen attraktiv für die Tagelöhner, für die Sklaven, für die Entrechteten. Heute würden wir sagen, für Menschen, die dem Prekariat zuzuordnen sind. Wie viele Menschen der antiken Gesellschaft waren Sklaven? Man weiß es nicht. Man schätzt etwa 25%. Jeder Vierte war ein Sklave. Wie viele Sklaven gab es in den ersten frühchristlichen Gemeinden? Auch das weiß man nicht ganz genau. Man schätzt etwa 50%, also doppelt so viel. Kein Wunder, dass dieser Philemonbrief bei denen, die aus der Sklaverei oder in der Sklaverei lebten, eine ganz andere Resonanz gefunden hat. In der Zeit der frühen Kirche gibt es viele Auslegungen und viele Überlegungen. Aber er hat noch eine ganz andere Wirkungsgeschichte, eine ganz schwierige. Für Sklavenhalter, speziell Sklaven in Nord- und Südamerika, war er über mehrere Jahrhunderte hinweg selbstverständlicher biblischer Beleg für die Schöpfungsordnung Gottes. Diese Schöpfungsordnung, so argumentierten sie, sieht selbstverständlich auch die Sklaverei aus. Was denn sonst? Wir haben uns daran gewöhnt. Geht ja gar nicht anders. Wie soll das gehen ohne Sklaven? Und schließlich, Paulus hat den Onesimus zum Philemon zurückgeschickt. Das heißt doch, Sklaven müssen Sklaven bleiben. Er hat nicht vom Philemon verlangt, den Onesimus freizulassen, sondern er hat ihn an seinen Besitzer zurückgeschickt. Also folgern diese Ausleger, es sei Gottes Willen, dass Sklaven bei ihren Herren zu bleiben und ihnen nützlich zu sein haben. Und das wurde den Sklaven erzählt, erklärt, da spielte der Philemonbrief dann plötzlich wieder eine Rolle. Das, worüber wir heute den Kopf schütteln und worüber wir ganz sicher sind, nämlich, dass Sklaverei nicht Teil einer sogenannten Schöpfungsordnung ist, das war über viele Jahrhunderte Lehrmeinung aller Kirchen, sowohl der katholischen als auch aller protestantischen Kirchen, zu denen wir auch als FEG zählen. Einerseits sind also die großen Themen Brüderlichkeit, Versöhnung, Gerechtigkeit in dem Brief thematisiert. Und sie haben viel Bewegung in die Welt- und Kirchengeschichte gebracht. Andererseits hat die Auslegungstradition dieses Briefes genau zu diesem Thema zu kruden und menschenverachtenden Haltungen geführt, die ganz selbstverständlich und unwidersprochen als Gottes gute Ordnung verkauft worden sind und furchtbar lange Bestand hatten. Was sagt uns die Geschichte von Philemon und Onesimus? Was sagt sie mir? Ein erster Gedanke. Ich freue mich über Menschen, von denen ich sagen kann, dass sie andere Menschen erquicken. Ich freue mich über Eltern, die ihre Kinder gut großziehen. Ich bin guter Dinge, dass die Frage, was dient unserer Erquickung, eine gute Richtschnur angibt für ein gutes und gottgemäßes Handeln. Und ich merke auch, dass ich viel Unerquickliches erkennen und manchmal auch vermeiden kann. Denn wie Paulus über Philemon schreibt, es ist die Liebe, die Erquickung möglich macht. So kann man die Frage auch noch anders formulieren. Was gebietet die Liebe? Was führt zur Erquickung? Und wir alle wissen, dass die Liebe nicht zwingt, sondern die Freiheit fördert. Dass sie nicht ungeduldig ist, sondern langmütig und hoffnungsvoll. Dass die Liebe glauben und hoffen kann, wo der Augenschein dagegen spricht. Und ein zweiter Gedanke zu der Frage, was sagt mir die Geschichte von Philemon und Onesimus? Das neue Leben, das in Christus begonnen hat, das Reich Gottes, das wie ein Sauerteig in diese Welt gekommen ist, um nach und nach die ganze Welt zu durchdringen, das hat zwei Dimensionen. Eine Dimension ist das Herz des Menschen. Das Herz, das sich dem Geist Gottes öffnet. Die Persönlichkeit, die sich vom Geist Gottes inspirieren lässt. Die sich vom Geist Gottes leiten lassen, das sind Gottes Kinder, schreibt Paulus einmal. Neben dieser persönlichen Dimension gibt es aber eine zweite Dimension, die im Philemonbrief deutlich wird. Neben der individuellen Sicht und Situation gibt es auch eine gesellschaftliche Ordnung, in der wir leben. Wer nur nach der persönlichen Bekehrung und nach der Rechtgläubigkeit der Menschen fragt, der übersieht die Sprengkraft, mit der sich das Evangelium und besonders der Philemonbrief für die Unterdrückten, für die Armen, für die Sklaven, für die in prekären Verhältnissen einsetzt. Dynamis ist das Wort für Geist Gottes. Da steckt das Wort Dynamit drin, Sprengkraft. Wer von uns wüsste nicht, dass die Klimakatastrophe von uns, den Reichen und Privilegierten, verursacht und von den Armen und Unterprivilegierten auszubaden ist? Philemon lernt von Paulus, den anderen, den Bruder und die Schwester, immer mitzudenken. Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, das sind keine Vokabeln für die sogenannten Gutmenschen, sondern das ist die Sprengkraft des Heiligen Geistes, von der, wenn wir ehrlich sind, in der Kirchengeschichte und auch in meinem eigenen Leben so schrecklich wenig zu sehen ist. Ich will skeptisch werden, wenn ich mich und wenn ich uns in der Gemeinde zu sehr um uns, um mich, um meine Rechtgläubigkeit drehen sehe. Wenn wir uns nicht um die Menschen um uns herum kümmern, machen wir alles falsch, auch wenn wir denken, wir machen alles richtig. Wir müssen uns kümmern um die, die unter die Räder geraten sind. Die Kraft Gottes, die Herzen verändern kann, die wird auch gesellschaftliche Strukturen verändern. Auf welcher Seite wir dabei stehen, das ist eine ganz andere Frage. Und wieder ist die Kirche auf der falschen Seite gewesen, nicht auf der Dynamit-Evangelium-Sprengkraft-Seite, sondern auf der, das müssen wir bewahren, das haben wir immer schon gesagt, Sklaverei ist richtig Seite. Skeptisch sein, ob diese, das haben wir immer schon gemacht, Seite die richtige Seite ist, das will ich lernen. Und ein weiter so zu propagieren, ist sicher nicht die Sprengkraft des Heiligen Geistes. Und ein drittes und letztes gibt Philemon mir mit. Du hast schon davon gesprochen, Petra. Es kann sein, dass meine Gewohnheiten geändert werden sollen, weil es im Angesicht Gottes schlechte Gewohnheiten sind. Die Trägheit, mit der wir das, was angeblich schon immer so gewesen sein soll, auch als für immer und ewig gültig erachten, das ist Sünde in ihrer Urform. Die Sünde des Christen ist nicht die Bosheit, sondern die Trägheit. Selbst das Wort Gottes, das im Brief des Paulus an einen Sklavenhalter diesen dazu auffordert, in eben diesem Sklaven einen Bruder und Hausgenossen in Christus zu sehen, kann so ausgelegt werden, dass genau das Gegenteil davon herauskommt. Am Ende ist nicht der Brief, den Paulus an Philemon geschrieben hat, das Wichtige an der Geschichte, sondern am Ende ist es die Reaktion von Philemon auf diesen Brief. Am Ende ist es unsere Reaktion auf das Wort Gottes, das wir gehört haben. Das Wort Gottes, das uns die Bibel bezeugt und das es uns in Jesus Christus gesagt ist, erwartet unsere Antwort. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben. Glaube entsteht in der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und wie bei jeder guten Begegnung, wie bei jedem spannenden Gespräch, kommt es auf meine Antwort an. Gott hat uns sein gutes Wort gesagt, Jesus Christus. Wir haben es gehört, ihr habt es gehört, ich habe es gehört. Und nun ist es meine Verantwortung, auf dieses gute Wort Gottes zu antworten. Ich bitte den Heiligen Geist, seine dynamische Kraft, sein Dynamit, dass das gelingt und dass aus meinen schlechten Gewohnheiten durch die Kraft des Heiligen Geistes gute, für mich und für andere erquickliche Gewohnheiten werden. Amen.